Mein Name ist Andreas Seicher. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebensbildung für neugierige und lernende Menschen. Mein heutiger Gast ist Michael Buchinger. Er ist Kolumnist, Kabarettist, Buchautor und YouTuber. Und auf YouTube hat er über 155.000 Menschen, die seinen Kanal abonniert haben, und über 35 Millionen, die seine Videos abgerufen haben. Wie macht man das alles mit 27 Jahren? Und vor allem, kann man Geld damit verdienen? Und wie viel Geld kann man damit verdienen? Und wenn jemand sich mit der charmanten Leichtigkeit des Seins, mit Humor und Sarkasmus positioniert, hat er dann auch seine dunklen, seine nachteiligen und nachdenklichen Phasen. Über diese Fragen und vieles mehr werde ich mit ihm reden. Und wir werden so ein bisschen zwischen den virtuellen Welten des Webs und den analogen Welten der Bücher hin und her wandern. Ich bin schon sehr gespannt, was wir heute alles dazulernen werden. Lieber Michael, zunächst recht herzliche Grüße vom Thomas Breziner, der mir heute in der Früh geschrieben hat, weil ich habe ihm geschrieben, wir haben einen Podcast. Ja. Wir sind ja, glaube ich, beide Fans von
wir
ihm.
Wir sind beide Fans, genau. Ich bin ein großer Bewunderer des Thomas Breziner.
Da können wir buchmäßig, glaube ich, noch ein bisschen beide dazulernen.
Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wie viele sind es, über 550, und es werden laufend mehr bei ihm. Ja, das ist, ich habe mal eine Zeit lang gesagt, dass das mein Lebensziel ist, aber ich glaube, es ist zu hoch gesteckt.
Na gut, du hast ja jung angefangen.
Stimmt.
Auf Wikipedia steht, dass du im Jahr 2010 mit dem Video "Was wäre, wenn Facebook die reale Welt wäre" bekannt geworden. Ich habe mir das Video natürlich angeschaut. Ich war nicht der Einzige. Das haben sich ca. 1,3 Millionen mittlerweile angeschaut. Es ist nur 2 Minuten und 40 Sekunden lange. Es wirkt so ein bisschen wie ein frecher Schülerstreich, sehr spontan, sehr witzig. Ich habe aber immer das Gefühl, wenn was besonders erfolgreich ist, dann steht sehr wohl ein Skript dahinter. Und mich würde mal, ich nehme an, uns würde mal interessieren, was ist denn das Making-of dieses Videos gewesen?
Was ist das Making-of dieses Videos gewesen? Also wie du richtig sagst, das war 2010 und damals war ja Facebook, wie auch heute, aber schon damals war es ein sehr brisantes und umstrittenes Thema, vor allem, weil auch gerade, glaube ich, dieser Film in den Kinos war über Facebook, das Social Network. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich schon seit so 2 Jahren YouTube gemacht, war relativ erfolglos, würde ich sagen. Es hat nie jemanden interessiert. Und deswegen dachte ich mir dann, okay, wie wäre es, wenn ich mal auf ein aktuelles und brisantes Thema eingehe, wie zum Beispiel die sozialen Netzwerke, ganz besonders Facebook. Und das habe ich dann gemacht, ich mir hingesetzt, habe so ein Skript geschrieben. Es ging relativ schnell, wie ist also hier nur 2 Minuten 40 lang, und der eigentliche Stress lag darin, weil in diesem Video kommen ja so 5 Charaktere vor oder mehr, die ich ja alle selbst spiele, und das irgendwie mit der Kamera gut einzufangen und zusammenzuschneiden war die eigentliche Challenge. Das heißt, das Filmen ging in 3 Stunden, der Schnitt waren dann so 4-5 Tage, aber damals war er noch relativ unerfahren, und dass es dann so ein Hit wird, hätte ich mir nicht gedacht. Also ich habe halt gehofft, dass es ein paar mehr Klicks bekommt als meine anderen Videos. Aber es ist halt bis zum heutigen Tag mein größter Hit und wird es vermutlich auch bleiben.
Es ist viral gegangen, wie man in der Fachsprache. Wie ist denn das gelaufen? So, ich zeige das jetzt für die, die nur zuhören. Also flach, flach, flach und explodiert oder so langsam sich entwickelt wie eine Welle?
Ja, flach, das? Flach, flach und explodiert, weil dann ironischerweise wurde es auch sehr oft auf Facebook geteilt und von irgendwie so großen Seiten und Medien. Und ich fand das irgendwie ganz witzig, weil so besonders fand ich es dann im Endeffekt selbst nicht. Ich dachte mir so, ja, es ist ganz nett und es dauert kurz, aber es ist jetzt nicht so sozialkritisch, wie viele gesagt haben, dass es ist. Es ist einfach ein netter Ausflug, eine nette Kritik an den sozialen Medien. Und das fand ich eigentlich ganz witzig. Damals war aber das Internet auch noch ein bisschen anders. Dadurch, dass nicht sonderlich viele Leute YouTube gemacht haben, besonders in Österreich, finde ich, ging es um einiges schneller, dass das zum Hit wurde. Und ich glaube, wenn man das heute probieren würde, würde es wahrscheinlich untergehen in der Masse an YouTube-Videos, die es heutzutage gibt.
Es war das Erste, was ich von dir gesehen habe und ich habe natürlich sehr reflektiert. Ich meine, ich bin nicht ganz deine Zielgruppe, schon altersmäßig und du warst damals auch noch ein bisschen jünger. Ich habe mir dann aber die Kommentare angeschaut, also ich habe jetzt nur einen ausgewählt. Ich habe dieses Video so oft geschaut, wie ich 13 war. Ich bin jetzt 21 und es ist noch immer eines meiner Lieblingsvideos auf YouTube. Was lieben denn deine Fans
an dir? Das ist ja ein wunderbares Kompliment. Schön, das zu hören. Guter Start in den Tag. Was lieben meine Zuschauer an mir? Ich glaube, es ist vielleicht, in erster Linie möchte ich die Leute gern unterhalten und einfach so für 5 Minuten ihren Alltag vergessen lassen. Und ich glaube, das ist schon mal was, was viele sehr begrüßen, diese Realitätsflucht. Und vielleicht ist es einfach, dass ich gewisse Dinge zum Thema mache oder ausspreche, die sich viele Leute denken, aber vielleicht nicht unbedingt so sagen würden. Ich glaube, das spielt mit und vielleicht, also der Begriff Authentizität wird im Internet immer so herumgeworfen, aber ich glaube, ich bin über die Jahre halbwegs authentisch geblieben und habe mich selten verstellt. Und wenn doch, dann habe ich es ganz schnell gemerkt und geändert.
Ich bereite mich immer sehr professionell auf meine Podcasts vor und dabei hilft mir mein Freund Klaus, der Psychoanalytiker ist. Und ihn habe ich gebeten, sich einige deiner Videos anzuschauen und sozusagen aus psychoanalytischer Sicht, ohne dich zu kennen, zu beurteilen, wo dein Erfolgsrezept liegen könnte. Darf ich dir das vorlesen? Nur ganz kurz auszugsweise, was er sagt. Michael Buchinger geht sehr offen mit seinem Anderssein um. Am Land, wo du ja herkommst, ist Homosexualität ja immer noch nicht so ganz selbstverständlich und es ist für die betreffenden Personen schwierig, damit einen guten Umgang mit anderen zu entwickeln. Mit seiner Offenheit spricht er vermutlich auch ein Gefühl des Andersseins in vielen Menschen an, das sich auf sehr unterschiedliche Eigenschaften beziehen kann. Letztlich ist ja fast jeder irgendwie anders in Bezug auf Aussehen oder Gewicht oder Erfolge oder finanzielle Verhältnisse. Das Erleben des Andersseins führt in vielen Menschen zu einem Gefühl von nicht ganz dazugehören, was schwer zu ertragen ist. Und Michi Buchinger lebt vor, wie Anderssein ganz normal sein kann und hilft damit möglicherweise seinen Fans auch ihr eigenes Anderssein besser zu akzeptieren. Was sagst du denn zu dieser psychoanalytischen Fernanalyse?
Also das ist absolut super, das wünsche ich mir. Das kann gern als Klappentext überall draufstehen. Das habe ich so noch gar nicht bedacht. Ich glaube, dass das auf jeden Fall mitspielt und ich habe in dem Sinn, ich bin eigentlich schon sehr von Anfang an recht offen mit meinem Anderssein oder mit meiner Homosexualität auch umgegangen und ich glaube, dass das sicher viele Leute irgendwie erleichtert hat, das zu sehen. Aber also ich glaube, ich habe auch viele Leute in meiner Community, die jetzt nicht unbedingt homosexuell sein, es ist natürlich ein großer Prozentteil und finde ich ganz spannend. Also wenn ich das Gefühl habe, ich konnte irgendjemandem helfen, dann freut mich das natürlich.
Na, das finde ich nämlich interessant, dass es eben nicht nur auf Homosexualität dreht, sondern auf Anderssein und nicht angenommen werden und jeder von uns hat irgendwas.
Aber ich finde es aber spannend, dass so viele das Gefühl haben, dass sie anders sind, weil wer sind dann quasi die anderen, von denen wir anders sind, wenn ja jeder anders ist? Das finde ich irgendwie lustig, dass ganz viele Menschen und so auch ich halt irgendwie dieses Außenseitertum so in sich selbst drin haben.
Ja, viele Menschen, junge Menschen fühlen sich berufen, selbst ein YouTube-Star zu werden. Da gilt aber der alte Spruch, viele fühlen sich berufen, wenige sind auserwählt. Yeah. Also, ich habe mir das jetzt angeschaut, pro Minute werden 400 Stunden YouTube-Material hochgeladen. Das heißt, während ich jetzt rede, werden 400 Stunden hochgeladen und pro Tag schauen sich die Leute 1 Milliarde Stunden auf YouTube-Videos an. Das ist mehr als Netflix und Facebook zusammen. Ich wage aber jetzt einmal eine These als Buchautor, sowas wie ein Bestseller-Rezept gibt es nicht und ich nehme an, es gibt auch kein YouTube-Erfolgsrezept, aber gibt es bestimmte Prinzipien, wo du sagst, da bist du draufgekommen, das funktioniert eher und das funktioniert gar nicht. Verrätst uns die vor allem.
Ja, das ist sicher, ich bin ein offenes Buch heute. Es ist witzig, dass du das sagst, ich glaube, es ist wirklich zu einem großen Berufswunsch geworden von vielen jungen Leuten und ich würde ihnen ganz dringend davon abraten. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Ambition, man sollte irgendwie einen Plan B haben zumindest. Und damals, ich wollte ja das in dem Sinn auch nicht. Ich fand, das war ein witziges Hobby und 2009 oder 2008, als ich angefangen habe, war ja davon noch gar nicht die Rede, dass man damit irgendwann Geld verdienen kann. Und was ist dann aber das Rezept. Ich habe das Gefühl, sehr viele Leute wollen oder sehr viele Firmen geben so Workshops, wo sie dir 10 goldene Regeln beibringen, wie du zum Erfolg auf YouTube kommst. Und erfahrungsgemäß bringt das alles nichts. Das Einzige, was ich wirklich sagen kann, das schon gut ist, ist, wenn man halt einfach dahinter bleibt und das mit einer halbwegs Regelmäßigkeit macht, weil wie gesagt, ich habe so die ersten 2-3 Jahre Videos gemacht und es hat halt niemanden interessiert. Und die hatten so zwischen 80 und 200 Klicks. Und wenn ein Video 200 Klicks hatte, habe ich mich schon gefühlt wie der absolute Superstar. Und ich habe aber trotzdem nicht aufgehört. Und das würde vielleicht den Leuten mit auf den Weg geben, wenn sie das wirklich wollen, einfach dran zu bleiben, auch wenn es am Anfang nicht klappt. Weil ich glaube, viele haben die Ambition, ich möchte das und ich möchte damit berühmt werden. Und wenn sie dann nach 2 Monaten noch immer nicht super bekannt sind, dann verwerfen sie den Plan wieder. Ich glaube, das soll man nicht. Einfach weitermachen.
Melden sich da auch die Möchtegern-YouTube-Stars bei dir und bitten dich um Tipps? Und was schreibst du? Hast du vorgefertigte Antworten?
Nichts. Ich antworte nicht, weil ich mir denke, also ja, es gibt, wie gesagt, so war halt mein Weg, aber ich komme mir auch schon vor wie so ein alter Hase, weil es hat vor 10 Jahren bei mir halt ganz gut geklappt, aber heute sind ja die Regeln, glaube ich, ganz anders. Und wie man heute auf YouTube erfolgreich wird, das kann ich in dem, also das ist mir auch ein riesiges Rätsel. Da sehe ich zum Teil Menschen, die sind 14, 15 und haben Millionen Klicks, Millionen Abonnenten und ich frage mich dann immer, wie wissen die das in diesem zarten Alter? Ist das dann Intuition, ist das Absicht?
Kannst ja, nicht sagen. Komm mal von deiner Welt der bewegten Bilder ein bisschen zu den Büchern. Mhm. Du machst einen Blog, du schreibst Kolumnen auch für renommierte Zeitungen wie Die Welt, habe ich gesehen, für Magazine und so weiter. Und du hast auch Bücher herausgebracht und die zeigen wir jetzt einmal ganz auffällig her.
Na bitte.
Nämlich einmal dein erstes, das es sogar auf die Spiegel-Bestsellerliste schnell gebracht hat, das zeigen wir jetzt her. Der Letzte macht den Mund zu.
Ja.
Und ein zweites, ziemlich genau vor einem Jahr erschienen, Lange Beine, kurze Lügen. Mhm. Du hast gesagt, das ist das wesentlich Bessere. Warum?
Meiner Meinung nach, weil es, ich finde, das erste ist relativ kurz. Du hältst es ganz verkehrt. Das erste ist, ich glaube, man liest es in einem Tag. Es ist wirklich ganz nett. Es ist noch sehr nahe dran zu meinem YouTube-Kanal, weil ich wollte an und für sich schon damals einfach lustige Anekdoten erzählen und mir hat das genervt, weil ich war ja Kolumnist davor oder bin es noch immer und da hat man immer diese nervige, das Wörterlimit, wo die Leute so sagen, okay, 500 Wörter, nicht mehr und dann dachte ich mir, ich schreibe jetzt ein Buch, damit ich endlich mal mehr schreiben kann und der Verlag meinte dann, ja, aber es wäre schon gut, wenn das halt einige Elemente deines YouTube-Kanals enthalten würde, denn deswegen kennen dich ja die Leute und das habe ich auch eingesehen. Das heißt, das erste Buch ist so ein bisschen sehr nah dran an meiner Internetpräsenz und das zweite Buch, da hatte ich dann, ich glaube auch, weil sie das erste gut verkauft hat, mehr Freiheiten und durfte jetzt so schreiben, wie ich es möchte. Also die Vorschläge vom Verlag waren jetzt auch keine blöden, die waren ganz gut. Die wollten so, dass ich am Ende eines jeden Kapitels so 3 Regeln aufstelle und habe ich gern gemacht. Aber das zweite Buch funktioniert ganz ohne Listen und Regeln, sondern ist einfach nur
ein Kapitel. Ist schon ein echtes Buch quasi.
Ist schon ein echtes Buch,
was ich mich gefragt habe, wenn man so erfolgreich wie du auf YouTube ist und auch sonst sozusagen gut unterwegs ist, warum schreibst du eigentlich wirklich Bücher? Weil das ist ja wahnsinnig anstrengend, das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Na, ich wollte es einfach schon immer. Ich muss sagen, als ich so 12, 13, 14 war, habe ich mir über meine Karriereoptionen Gedanken gemacht und ich wollte tatsächlich schon damals immer gerne ein Buch schreiben und ich finde, dieses YouTube-Ding hat sich dann auch als Hobby ergeben und ich habe das dann so ein bisschen gesehen als Mittel zum Zweck. Also das war wirklich fast Kalkül, weil ich mir gedacht habe, okay, sobald ich 100.000 Abonnenten habe, fange ich an, mit meinem Exposé zu Verlagen zu gehen und habe es dann wirklich so gemacht. Und weil ich irgendwie die Industrie ein bisschen verfolgt habe und mir dachte, okay, ein gutes Argument dieser Tage ist einfach die Reichweite im Internet. Davor dachte ich mir, möchte sicher niemand mein Buch verlegen und dann habe ich halt wirklich schon diese Zahlen oder die Statistiken mitgeschickt, wo ich gesagt habe, okay, diese Leute würden das wahrscheinlich kaufen, nicht alle, aber vielleicht 5% davon immerhin und dadurch hat es dann auch geklappt. Also ich bin mir natürlich bewusst, dass das ein großer Vorteil ist, wenn man da ein bisschen schon eine bestehende Zielgruppe oder ein bestehendes Publikum mitbringt. Genau, und fand es dann anstrengend. Ich finde so Bücher, wie ich schreibe, sind jetzt nicht so schwer zu schreiben, weil es eben jedes Kapitel so eine abgeschlossene Geschichte ist und es gibt jetzt in dem Sinn keinen Bogen, der sich spannt. Ich stelle mir es dann um einiges schwieriger vor, so Bücher zu schreiben wie du, die ja tatsächlich auch Sinn ergeben sollten und wirklich von Anfang bis Ende irgendwie was aufzeigen und dann am Schluss auch mit vielleicht das ein oder andere Aha-Erlebnis mit sich bringen.
Du bist ja im wahrsten Sinne des Wortes auch an die Basis des Buchhandels gegangen, hast als Praktikant in einer Thalia-Filiale gearbeitet. Das war aber, wie man dann oben immer eingeblendet gesehen hat, ein Werbevideo.
Ein sogenanntes Werbevideo.
Weil übrigens, du wirst sehr authentisch. Ich habe das eigentlich sogar eins deiner besten Videos gesehen, gefunden. Jetzt frage ich dich nicht, wie viel Thalia dir dafür gezahlt hat, weil das darfst du nicht sagen. Aber was du schon sagen darfst, wie viel verdient wirklich ein YouTube-Star, ein Local Hero in Österreich, in Deutschland und wie schaut das international aus?
Also ich bin mir nicht sicher, wie es über Deutschland und international sagen kann, weil da habe ich wirklich nicht so die Vergleiche. Wobei mir immer von deutschen Firmen gesagt wird, dass ich zu teuer bin und sie sind das aber schon gewöhnt von Österreichern. Finde ich witzig, dass die offenbar die österreichischen Influencer und YouTuber viel mehr verlangen. Es gibt ja verschiedene, also was möchtest du wissen? Möchtest du zahlen?
Was verdient ein YouTuber im Jahr?
Das ja, ist was verdient ein YouTuber im Jahr? Ich glaube, das kommt darauf an, wie viele bezahlte Kooperationen man macht. Also man kann ja, das Schöne bei diesen Videoproduktionen ist, dass du sehr viel mehr verlangen kannst als jetzt zum Beispiel auf Instagram, wo man ja nur Bilder postet. Beim Video kannst du sagen, okay, es ist ein Drehtag, für den muss ich mal bezahlt werden, weil da kann ich ja nichts anderes, keine anderen Aufträge annehmen. Dann muss ich mir vielleicht einen Kameramann suchen, jemand muss das schneiden und so weiter und so fort. Und dann bei meiner Reichweite sind so 155.000 Leute, sind so zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Werbevideo. Kommt immer drauf an.
Jetzt hast du das spannend gemacht, weil ich 155.000 gehört habe. Das wäre ganz ordentlich.
Genau, und, aber ich finde, es ist immer ein bisschen ein Glücksspiel, weil nur weil ich so eine Reichweite habe, heißt ja nicht, dass die das alles schauen. Das heißt, ich sage der Firma, okay, rein theoretisch, wenn alles gut geht, wenn die Sterne gut gehen, könnten das über 100.000 Leute sehen, aber vielleicht auch nicht. Man kann es vorher nicht sagen. Und so verdiene ich mein Geld. Ich mache dann auch viele Kooperationen auf Instagram. Ja, und jetzt dadurch, dass ich ein Kabarett mache, ist das so eine weitere Einnahme.
Naja, und du traust dich immerhin ins Globe Theater. Da war ich vor kurzem bei Neera Warani und John Cleese, was sensationell war. Aber das ist eine ziemlich große Hütte, ja. Die muss man mal voll kriegen.
Ich weiß, Tickets noch verfügbar.
Jetzt darfst du Werbung machen. Wann ist es?
Also am 9. November und ich war schon Anfang des Jahres im Globe und da war es einigermaßen voll, aber ich weiß nicht, ob ich dieses Theater ein zweites Mal füllen kann. Ich bin da so jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber wöchentlich informiere ich mich über die Verkäufe und ich finde es sehr spannend.
Was erzählst du dort?
Was erzähle ich dort über Kabarettprogramm und ich erzähle quasi so 90 Minuten ein bisschen intimer aus meinem Leben, als ich das auf YouTube mache. Es trägt den gleichen Namen wie mein zweites Buch, Lange Beine, kurze Lügen, aber ist doch inhaltlich anders. Also wer das Buch gelesen hat, für den ist das Kabarett trotzdem was Neues. Und ich finde es ganz witzig, es war mal eine neue Challenge, weil wenn man so Videos im Internet macht, wirkt oft so, als wäre man sehr mutig, aber man sitzt quasi alleine zu Hause und spricht in eine Kamera und dann stellt man es online, dort sehen es dann vielleicht viele Menschen, aber ich habe mich nie getraut oder ich hatte halt lange Probleme mit diesem öffentlichen Sprechen vor echten Menschen, die direkt dort sitzen und das war wirklich eine neue Herausforderung und ich bin sehr froh, dass ich es gewagt habe.
Ich bin ja mit dem Fifi Bissegger befreundet, der arbeitet bis zu einem Jahr an einem eigenen Kabarettprogramm. Ja, das ist eine ziemlich aufwendige Geschichte.
Ja. Nein, es ist was anderes. Also ein Jahr, aber ich bin so 3 Monate daran gesessen. Und vor allem, was ich dann aber festgestellt habe, ist, es ist ja ein laufender Prozess. Also ich habe den ersten Auftritt damit gehabt und das Programm ist jetzt sehr anders als beim ersten Auftritt, weil ich einfach gelernt habe, was funktioniert, was nicht. An manchen Abenden bin ich einfach verrückt drauf und sage was völlig anderes als geplant war. Und wenn dann ein Witz besser funktioniert, dann nehme ich halt den und deswegen entwickelt sich so ein bisschen weiter. Das ist irgendwie ganz schön.
Ich war einmal auf einer amerikanischen Konferenz und dort sind zwei Stand-up-Comedians mit, und zwar sehr bekannte und erfolgreiche, yeah, miteinander aufgetreten. Und sie haben gesagt, ihr Erfolgsrezept, wie sie groß geworden sind, ist, dass sie unendlich oft in kleineren Comedy-Clubs in den Vereinigten Staaten, yeah, aufgetreten sind. Das gibt es bei uns in dem Ausmaß ja nicht. Mm. Und da sind oft 20, 30 Leute, die Hälfte betrunken, keiner lacht und sagt. Aber sie sagen, wenn sie ein neues Programm machen, selbst jetzt, wo sie sehr bekannt sind, testen sie das immer in ganz kleinem Rahmen unter schwierigsten Bedingungen,
ja,
ab.
Das habe ich auch schon gehört, das wurde mir auch geraten, weil es gibt es, wie gesagt, wie du sagst, in Wien nicht so oft oder eigentlich fast gar nicht, aber es gibt diese, glaube ich, diese Open Mic Nights, wo einfach jeder, okay, der will, auf die Bühne gehen kann und irgendwas entweder reinsingen oder rein erzählen darf. Und mir wurde geraten, wenn ich dann mal ein neues Programm mache, das doch ebenfalls vor so einer völlig fremden, völlig bunt durchmischten Gruppe auszuprobieren. Und ja, ich glaube, ich würde mir das mittlerweile sogar trauen. Bei meinem ersten Programm war halt wirklich so, okay, ich möchte das ausschließlich vor Leuten, die mich bereits kennen, vor meinen treuen Zuschauern aus dem Internet. Die werden das sicher lustig finden. Ja, aber ich finde das wirklich, wirklich spannend, muss ich mir merken. Und vor allem vor 30 Leuten, wenn das dann fürchterlich ist, okay, ja, die sehe ich nie wieder.
Ich komme noch zurück zu den Videos und den, mhm, Werbeeinschaltungen. Ja. Es laufen ja auch sozusagen Kurzeinschaltungen bei erfolgreichen YouTuber, ja, bevor du startest. Dafür kriegst du ja auch Geld.
Ja, aber das ist wirklich verschwindend wenig, würde ich jetzt sagen. Also bei mir sind das so 300 Euro maximal im Monat. Das ist echt nicht viel. Also, aber wenn du vielleicht Millionen Klicks hast, okay, dann sind es vielleicht 5.000 im Monat. Finde ich eh okay, aber so nicht so viel, wie ich dachte.
Dazu möchte ich dir was sagen. Ich habe Freunde in der Werbeszene, die auch Werbefilme für YouTube drehen, ja, und die haben mir was Interessantes gesagt. Früher wurdest du ja bei einem Werbefilm in der Erfolgsmessung danach bezahlt, wie lange die Leute am Video dran sind. Mhm. Nachdem aber jetzt YouTube ja diese wunderbare Funktion, nach, glaube ich, 5 Sekunden kannst du das Werbevideo überspringen, ja, ja, mhm, sind die jetzt dazu angehalten, dass die gesamte Botschaft so anzurichten, dass nach 5 Minuten die Leute das Video überspringen. Also würde, ja, man sagen, das ist doch, ja, unlogisch. Ja. Du musst sie doch dazu anhalten, dass sie dabei bleiben. Na, sondern warum machen sie das umgekehrt? Weil nämlich die Firmen dann YouTube weniger zahlen müssen, wenn das Video nicht zu Ende ist. Also die Perversion tritt auf, dass die Regisseure darüber nachdenken, die Botschaft in 5 Sekunden voll rüberzubringen, aber dann schaltest du ab, damit du nicht zahlen musst.
Genau, ich finde das eigentlich ja ziemlich verrückt. Spannend, dass du das sagst, weil es wird auch generell, also ich habe ja auch so viele Workshops dann besucht, weil ich interessiert war von so YouTube-Experten, und die haben halt einmal gesagt, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute nicht nur bei Werbung, sondern auch bei generellen YouTube-Videos sehr gering wird. Und wenn du, also es muss schon mal auf jeden Fall in den ersten 10 Sekunden irgendwas Spannendes passieren. Wenn ich jetzt einfach nur sage, hallo, willkommen zu meinem neuen Video, ist schon langweilig. Ich muss irgendwie sagen, oh, heute gibt es eine riesige Überraschung oder keine Ahnung. Und das finde ich irgendwie witzig und schade, weil ich schaue gern Filme oder Serien oder irgendwas, was länger dauert. Und ich merke es bei mir selbst, dass wenn irgendeine Szene sehr lange dauert, wie ungeduldig werde und auf mein Handy schaue, und ich möchte so gar nicht sein. Ich finde das eigentlich ganz komisch. Eigenartige Entwicklung.
Ja, angeblich sind Filme auch wesentlich schneller geworden, als sie zum, ja, Beispiel, genau, zu meiner Kinozeit gewesen, ja, ist. Trotzdem gibt es großartige Filme, die ziehen dich dann einfach hinein mit der Kraft der Bilder, und du bist in der Geschichte drinnen, ohne dass du dich wehren,
genau,
kannst.
Na, und im Kino, wenn ich im Kino bin, ist das alles nicht so das Thema, aber wenn ich halt so zu Hause irgendwas schaue, ich merke es auf Netflix, da wird es immer so zack, 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 zack. Alles wird immer schneller.
Kommen wir zu einem Thema, das ich mir schon lange eingetreten habe und das mich seit 11 Jahren auch öffentlich nicht loslässt, nämlich das Thema Schule.
Ja.
Du bist an ein Gymnasium der Diözese, mhm, Eisenstadt gegangen und hast dort auch brav maturiert. Wie ist es dir in der Schule gegangen, beziehungsweise anders gefragt, wie hast du das überlebt?
Ausgezeichnete Frage. Wie ist es mir an der Schule ergangen? Also ich muss sagen, mit den... Ja, also die Schule ist akademisch ganz gut. Ich hatte jetzt nie riesigen Stress in irgendwelchen Fächern. Was ich allerdings schwierig fand, waren wie so oft die anderen Menschen, andere Schüler.
Nicht so viele in einer ganzen Klasse.
Genau, richtig. Man ist ständig unter Menschen. Und ich war die ersten 2 Jahre im Gymnasium relativ beliebt. Und dann, sobald die Leute so Wind bekommen haben von der Homosexualität, da wusste ich selbst noch nicht, dass ich schwul bin. Aber andere haben das halt einfach vor mir gecheckt. Wurde schon recht gehänselt, häufig.
Von Lehrern auch?
von Lehrern war es mehr so vorgeführt, wie das mir meine Französischlehrerin vor der ganzen Klasse fragt, ob ich schwul bin, weil ich so gedacht habe, das geht sie eigentlich gar nichts an, selbst wenn. Fand ich ein bisschen eigenartig, aber na, die Lehrer haben mich zum Glück nicht gehänselt, aber die Schüler schon. Und dann war ich eine Zeit lang, ich bin trotzdem jeden Tag hingegangen, aber ich bin dann halt immer recht spät zur Schule gekommen. So wenn es um 8 losging, bin ich so um 7.57 Uhr reingeschlittert, in der Hoffnung, dass ich niemanden sehe. Genau, aber dann hat es irgendwann besser wieder funktioniert aufgrund meiner Videos, muss ich sagen, weil die Leute, glaube ich, durch meine Online-Präsenz dann so eine Seite von mir kennengelernt haben, die ich im Unterricht nicht so gezeigt habe. Aber was mich in der Schule immer gestresst hat, waren halt diese Fächer, die mich einfach nicht interessiert haben.
Und davon gibt es eine ganze Menge.
Ich muss sagen, ich war immer recht gut in Sprachen und alles, was da, ich verstehe, dass Mathematik wichtig ist, aber als dann irgendwie so Chemie, Biologie, Physik dazu kam, dachte ich mir, na, warum? Ich weiß ja ganz eindeutig, dass ich das nicht möchte von meinem Leben. Und natürlich ist es gut, eine gute Allgemeinbildung zu haben, aber irgendwann hätte ich mir echt gewünscht, diese Fächer auch abwählen zu können.
Ja, vor allem, wir sind bis zu 22. Ich habe es ja nicht so mich positioniert mit Humor wie du, aber das Lustige ist, wenn man sich mit Schule professionell beschäftigt, kommen ungewollt witzige Dinge. Ja. Ich habe für mein aktuelles Buch Der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde, habe ich mir den Spaß gemacht, zwei Zeugnisse zu vergleichen, und zwar eines aus dem Jahr 1935 und eines aus dem Jahr 2015. Beides Gymnasium, Oberstufe, selbst der Schulstufe, und dann kommst du drauf, es hat sich nichts geändert. In wirklich? 80 Jahren, selbst die Reihenfolge ist gleich geblieben, ganz oben Religion, ganz unten der Körper. Wahnsinn. Das Problem ist nur, die Welt hat sich in diesen 80 Jahren doch ein bisschen verändert. Und du hast schon was angesprochen, was ganz meine Meinung ist. Ich glaube, das können wir uns vom amerikanischen Schulsystem anschauen, wo es viel breitere Fächer, also da gibt es einfach Science und nicht diese Aufsplitterung, und gibt es auch viel mehr Wahlmöglichkeiten. Aber jetzt mit deiner großen Lebenserfahrung als 27-Jähriger, wie würde denn der ideale Stundenplan jetzt für dich ausschauen?
Ich glaube, ich würde mit dir anschließen, ich würde ebenfalls so Wahlfächer bevorzugen, und der ideale Stundenplan, also mein idealer Stundenplan wäre zum Beispiel, also ich hätte mir eigentlich für mehr Sprachen entschieden. Ich fand es so schade, dass wir die recht früh die Entscheidung treffen mussten, wie jetzt zum Beispiel Italienisch oder Latein, Französisch oder Russisch. Und ich hätte zum Beispiel sehr gerne Französisch und Russisch gelernt, aber das könnte ich natürlich heute nachholen. Ich habe mich dann im Endeffekt für Französisch entschieden, und besonders 7., 8. Klasse, also kurz vor der Matura, da waren halt andere Dinge mir auch schon sehr viel wichtiger. Einerseits gewisse Fächer, gleichzeitig dann irgendwie diese YouTube-Sache, und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe sehr viel Zeit dann irgendwo verbracht, mir Dinge anzuhören, die mich nicht interessieren, für die ich mich auch nicht mit sehr viel Druck von außen nicht mal dann begeistern konnte. Und also ich habe das Gefühl gehabt, das hat niemanden interessiert, dass mir das jetzt nicht interessiert. Und ich habe dann einfach auswendig gelernt, was meiner Meinung nach irgendwie das Schlimmste ist, weil da ist nichts hängen geblieben. Ich war dann zwar ganz gut beim Physiktest, aber das war halt einfach nur im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert, runtergeschrieben, bitte gutes Zeugnis, danke. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. An mir wahrscheinlich.
Der Vorteil des Studiums ist ja, dass man sich das zumindest aussuchen kann. Ja. Man weiß dann zwar nicht immer, was auf einen zukommt, aber du studierst Englisch und American Studies.
Ja, das
ist das ein bisschen besser?
Genau.
Oder?
Das war auf jeden Fall um einiges besser. Also ich habe zuerst angefangen, gleich nach der Matura, mit Theater, Film und Medienwissenschaft. Und das war sehr ernüchternd, weil sie mir dann in der ersten Vorlesung auch gesagt haben, wer irgendwie einen Job in den Medien anstrebt durch dieses Studium, kann das sofort vergessen. Das wird nichts, weil das ist halt ein Interessenstudium und das hat wenig Praxis ist darin enthalten, und das ist jetzt nicht garantiert, dass man dann dort unterkommt, und das hat mich irgendwie sehr entmutigt, und dann habe ich mir gedacht, okay, mache jetzt Englisch and American Studies, da lerne ich was über englische Literatur, und das fand ich dann tatsächlich sehr, sehr spannend. Es gab witzigerweise auch Kurse, zum Beispiel zum Thema YouTube, Social Media, auch Kurse, die so ein bisschen in die journalistische Richtung gingen. Das heißt, es war wirklich sehr viel dabei, was mich interessiert hat, und war es im Endeffekt, also ich finde trotzdem, dass das halt ein Studium ist, das hat wenige Jobaussichten. Was kann man damit werden? Dolmetscher, so als würde niemand Englisch können heutzutage. Also es war wirklich für mich ein Interessenstudium. Ich habe sehr viele Bücher gelesen und darüber diskutiert, und das ist einer Also es ist halt einfach eines meiner Hobbys, dann Bücher oder Romane bis ins Kleinste zu analysieren. Von dem her hat es mir gut gefallen, aber ich war dann sehr, also sozusagen eigentlich glücklich ergeben, dass währenddessen dann so meine Internetkarriere ein bisschen geboomt hat und ich dann gleichzeitig meine Bachelorarbeit und mein erstes Buch geschrieben habe. Das heißt, der eine Text war mir um einiges wichtiger als der andere. Die Bachelorarbeit habe ich so, okay, hier, fertig.
Jesus. Und einen Titel hat man auch.
Genau, richtig.
Win-win. Einen Titel hat man auch. Du bist vor kurzem 27 Jahre alt geworden. Nach der Zeitrechnung in meinem Buch Das ganze Leben in einem Tag lebst du da ja in der 8. Stunde von 24 Stunden. Und die 8. Stunde stellt uns vor die Aufgabe, Intimität in der Liebe und in der Freundschaft als wahre Quellen der Lebensfreude zu entdecken. Mhm. Das war ein sehr schwierig zu schreibendes Kapitel, sage ich gleich dazu. Ich habe es dir vorab geschickt. Ja, genau. Was hat das denn bei dir ausgelöst? Hast du dich ein bisschen wiedergefunden?
Ich habe mich sehr wiedergefunden. Ich fand es wirklich spannend. Und danke, dass du mir das geschickt hast, weil ich habe zuerst die 7. Stunde gelesen, in der ich ja bis vor kurzem war.
Genau.
Und das ist ja die, wo es geht um, was man den Antrieb im Leben, oder?
Ist man ein Loser oder ist man ein Winner?
Ist man ein Loser oder ist man ein Winner? Genau, das kann ich bestätigen, dass das auch wirklich in dieser Phase ein großes Thema bei mir war. Und diesen Sommer hatte ich so ein bisschen sehr viel Zeit zum Nachdenken und ich habe mich echt reingestürzt in das Thema Intimität und ob ich den Menschen in meinem Umfeld so nahe bin, wie es gern sein würde. Ich glaube, in meiner Beziehung klappt das ganz gut, aber mir haben besonders diese Stellen, wo du über Familie, Geschwister und so weiter schreibst und sagst, dass sehr viele Dinge dann einfach nur zum Ritual werden. Das hat mich schon erwischt, weil ich mir dachte, ja, irgendwie sind diese Familientreffen, die ich so in letzter Zeit habe, oft so, okay, ich bin da, lass uns gemeinsam essen, okay, eine Stunde ist vorbei, ich gehe wieder. Und das fand ich sehr schade und ich habe mir da wirklich auch vorgenommen, daran zu arbeiten und deswegen fand ich es dann auch sehr spannend und sehr inspirierend, dieses Kapitel zu lesen. Ich habe jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, 3 Jahre Zeit.
3 Jahre verbringst du jetzt mit der Intimität.
Und jetzt bin ich am Anfang davon und habe wirklich angefangen, mir große Gedanken drüber zu machen, auch im Freundeskreis, weil ich habe schon viele Freunde, nur dann habe ich mir überlegt, rede ich mit denen über intime Dinge oder nicht? Wenn die mich fragen, wie geht's dir, sage ich, mir geht's gut, oder erzähle ich halt ehrlich, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und das war wirklich sehr, habe mir mal selbst ein bisschen unter die Lupe genommen und versuche daran zu arbeiten. Also auch danke für diesen Denkanstoß.
Der ja nicht von mir stammt, nein, sondern von Erik Erikson, okay, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Psychologen eigentlich, der übrigens in Wien sogar als Kindergartenpsychologe eine Zeit lang gearbeitet hat, was die wenigsten wissen. Und der Erikson sagt, es gibt so bestimmte Stufen im Leben, die du immer bewältigen musst, um auf die nächste Stufe zu können. Ja. Und diese Stufe, die ich da nicht so genau explizit ausführe, aber im Prinzip geht's Intimität versus Isolation. Ja. Das heißt, wenn du in dieser Phase nicht schaffst, Intimität heißt ja Nähe, etwas zulassen, das kann übrigens auch unangenehm werden. Ja, ich lasse ja selber auch wenig aus. Ich habe vor 2 Jahren in Esalen, das ist so, wenn man so will, dort ist die New Age-Szene in Amerika entstanden, ein fantastischer Platz, wenn du ihn noch nicht kennst, in Big Sur, am Highway Number 1 zwischen San Francisco und Los Angeles. Und dort habe ich einen Workshop gemacht, Pathways to Intimacy. Und das geht dann schon nahe, weil die Amerikaner zum Beispiel, die umarmen sich ja ständig ungemein gerne. Und dort lernst du aber auch, Umarmungen abzulehnen, was vor allem für Frauen manchmal ein wichtiges Thema sein kann. Und dann habe ich schon erlebt, dass es Intimität geben kann, die dann unangenehm wird, wenn nämlich Menschen, die du es eigentlich nicht so gerne hast, dann zu nahe kommen. Ja. Auch das ist Intimität.
Ja, na klar, eben. Und man muss dann halt sicher lernen, diese Grenzen zu ziehen. Aber wie lehne ich zum Beispiel eine Umarmung ab?
Amerikanisch, ja. Also das war so, wir sind dann im Kreis herumgegangen, wie das üblich ist, und haben uns umarmt. Aber es konnte spontan immer einer vorher sagen, du musstest vorher fragen, willst du von mir umarmt werden? Und da hattest du Möglichkeit zu sagen, nein, jetzt im Augenblick nicht. Und das war, thank you für deine Offenheit, danke für deine Offenheit. Und dann bist du zum nächsten gegangen. Und dann ist was Interessantes passiert. Trotzdem, dass ein Spiel war, hast du dir dann im Geiste bei den Zweien, die dich abgelehnt, obwohl das ein Zufallsprinzip war, warum hat gerade die mich jetzt abgelehnt? Ja? Und das zeigt, wie tief diese Dinge eigentlich gehen.
Das finde ich schon spannend und ich finde es oft sehr schwierig, Nein zu sagen. Glaubst du, das ist auch irgendeine Intimitäts- Herkunft.
Naja, das müssen wir wissen, das muss man lernen im Leben. Also ich bin Gott sei Dank relativ gut im Nein sagen und habe trotzdem noch Freunde, bei mir ein Ja ist. Das muss man allerdings auch dazu sagen. Weil das falsche, das geheuchelte Ja, ist, das schafft ja Probleme für beide Seiten. Der eine erwartet sich mehr und der andere. Also ich habe zum Beispiel, die wird das auch so gehen, ich kriege immer wieder nette Angebote, dass Leute Bücher mit mir schreiben wollen oder dass sie überhaupt mir ein Buch schicken und von mir wollen, dass ich das vermarkte oder solche Dinge oder irgendwelche Ideen vorbringen. Und ich sage dann immer, liefer mir ein konkretes Konzept und dann schreibe ich dir zurück. In 95% der Fälle hörst du nie wieder was von diesen Leuten, weil es sie dazu zwingt, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen.
Das ist vielleicht mein guter Tipp. Also im professionellen Kontext in der Karriere kann ich sehr gut Nein sagen, das habe ich gut gelernt, aber dann so diese, was sind Einladungen, willst du mir zusehen bei meiner Stepptanzaufführung?
Ich habe in meinem Buch über Freundschaft, ich bin für dich da, habe ich dem ein ganzes Kapitel gewidmet, quasi, wie man auch Freundschaften ausgleiten kann. Also nicht rüde beenden, aber es ist ja irgendwie eigenartig, man ist mit irgendjemandem in der Schule, im Studium gesessen und 30 Jahre lang fühlt man sich jetzt irgendwie verpflichtet, sich mit dem zu treffen, obwohl einem der überhaupt nichts gibt oder den sogar durchzufüttern. Und da habe ich sehr klare Anweisungen gegeben, wie man damit umgeht. Frauen haben übrigens ein noch viel größeres Problem, sich von Freundschaften zu beenden, als wir Männer.
Ganz spannend. Na, auf jeden Fall, das hätte ich zu einem gewissen Zeitpunkt meines Lebens auch sehr gut gebrauchen können. Jetzt habe ich de facto keine Freunde.
Also deine Inhalte sind ja sarkastisch, ironisch, ich sage von einer charmanten Leichtigkeit. Aber berühmte Clowns, Spaßmacher, Comedians sind oft sehr melancholische Menschen. Wie ist denn das bei dir so mit deinen dunklen Stimmungen oder melancholischen Stimmungen? Oder bist du so einfach einer, der an sich immer gut drauf ist?
Ich habe durchaus dunkle Stimmungen, das muss ich schon sagen. Aber ich glaube, bei mir ist wie bei so vielen Clowns der Humor einfach so eine Art und Weise, damit umzugehen und dann vielleicht diese dunklen Gedanken zumindest nach außen hin zu überdecken. Also ich meine, ich muss jetzt sagen, ich habe keine irrsinnig düsteren Gedanken, aber ich hatte so in der Kindheit schon irgendwie leichte, was waren das, so Zwangsgedanken, wenn ich so ein von Zwängen geplagtes Kind, das war ganz, ganz eigenartig. Das habe ich zum Glück irgendwie gut in Griff bekommen. Und jetzt bin ich halt, was eines meiner Nummer 1 Probleme ist, oft sehr angespannt. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Und deswegen, das ist, glaube ich, das, also ist jetzt nicht wahnsinnig düster, aber ich habe oft eine große Nervosität vor Dingen, auch vor Auftritten, aber dann hilft es mir halt irgendwie, das mit Humor zu nehmen oder zumindest nach außen irgendwie zu überspielen und dann klappt schon wieder irgendwie. Das heißt, was ich am ersten an düsteren oder melancholischen Gedanken habe, ist halt einfach, oh, Hochstapler-Syndrom, die Leute werden heute Abend alle herausfinden, dass ich eigentlich nichts tauge und das finde ich immer ganz spannend, aber dadurch, dass ich es jetzt eh schon von mir weiß und kennengelernt habe, kann ich sagen, okay, es wird wahrscheinlich auch nicht eintreten.
Im Kino läuft jetzt gerade sehr erfolgreich der Joker, der Horror-Clown oder die Geschichte eigentlich des Horror-Clowns. Du machst ja Hasslisten, die sind aber sehr ironisch gemeint. Aber kannst du auch echt böse sein? Was sind deine echten Hasslisten?
Was sind meine echten Hasslisten? Also ich versuche halt immer, wenn ich zum Beispiel, was sind meine echten Hasslisten? Was nicht oberflächlich ist. Wie du sagst, meine Hasslisten im Internet sind nicht so, es stört mich, wenn Leute zu laut lachen und zu oft blinzeln auf der Rolltreppe auf der falschen Seite stehen. Also wirklich so die Tücken des Alltags. Wenn es dann zu sehr also wenn jemand sehr diskriminierend ist, da bin ich im echten Leben dann schon sehr, wie sagt man, dann diskriminiere wiederum ich und sage, nein, danke, keine Freundschaft mit dir. Und ansonsten, ich mag es einfach nicht, wenn die Leute irrsinnig anstrengend sein. Aber was meinst du mit der Frage, was ich so wirklich abgrundtief
hasse? Also kannst du auch echt böse sein?
Nein, eben nein. Ich glaube, ist so ein bisschen der Unterschied zwischen meiner Internet-Persona und mir als echter Mensch. Ich bin grundsätzlich recht höflich. Immer. Und dann rede ich, wenn dann, hinter dem Rücken über die Leute. Ich wurde ja gut erzogen. So macht man das. Aber wie gesagt, ich bin im Moment in so einem Lebensabschnitt, wo ich eigentlich einen sehr guten Freundeskreis, einen sehr guten Kreis an Menschen um mich habe. Das heißt, ich habe selten Anlass, so richtig böse zu sein. Letztens jedoch ist es mir passiert, ist mir noch nie passiert, dass ich so auf offener Straße jemanden angeschrien habe, weil der hat mir zugegeben, zuerst angeschrien, weil ich irgendwie seiner Meinung nach blöd gegangen bin. Er hat gesagt, erst pass auf, und ich habe gesagt, Deppert, du pass auf. Also wow, nach 8 Jahren Wien bin ich offenbar echt der Wiener geworden, der jetzt einfach Leute zur Schnecke macht.
Ich darf kurz einen Punkt auf meiner Hassliste anbringen, der uns, glaube ich, beide verbindet. Das ist nämlich der Grund für diejenigen, die uns hier heute sehen und nicht nur hören. Wir sitzen ja heute in einem professionellen Tonstudio. Mhm. Normalerweise mache ich das bei mir zu Hause am Fleischmarkt oder bei meinem jeweiligen Gast. Bei mir zu Hause ist aber jetzt seit einem halben Jahr massivster Baulärm, weil die Rotenturmstraße umgebaut wurde. Deswegen konnten wir das dort nicht machen. Ja. Und bei dir ist, glaube ich, Umzug angesagt gewesen.
Ich ziehe gerade um. Das wäre ja schön gewesen. Wir waren ja quasi Nachbarn. Ich habe in der Dorothea Gasse gewohnt bis vor kurzem. Also die Wohnung ist jetzt halb leer. Im Moment verteilt sie mein Leben auf 2 Wohnungen und in beiden halt es irrsinnig und ist zum Teil auch noch Baustellenlärm. Ich habe jetzt eben eine neue Wohnung und da werden heute die Heizkörper montiert. Es ist ständig irgendwas los. Aber ich muss sagen, diese neue Rotenturmstraße, ich glaube, das wird... Wie stehst du dazu?
Naja, solange die Fußgängerzone sich nicht dorthin ausdehnt, wo ich wohne am Fleischmarkt, bin ich sehr zufrieden, weil ich habe schon 2-mal im ersten Bezirk in einer Fußgängerzone gewohnt und viele Menschen glauben, das sei idyllisch. Es ist das Gegenteil. Mm. Jeder Autoverkehr ist besser als Menschen, die um 4 in der Früh gröhlend ihre gute Stimmung bekannt machen.
Das glaube ich. Ja, also und, aber wird es dann so, dass fahren dort dann trotzdem Autos?
Ja, es wird eine Begegnungszone, eine sogenannte, also in etwa so wie die Maria-Hilfer-Straße. Das heißt, es können dort Radfahrer, Autofahrer und so weiter irgendwie sich versuchen zu bewegen, ohne wechselseitig zu verletzen.
Super.
Ja. Also werden wir schauen.
Und sie haben wunderschöne Bäume gepflanzt.
Ja, wunderschön. Toll. Die hoffentlich irgendwann einmal groß werden. Ja. Wird es irgendwann einmal übrigens auch Love-Listen gehen? Das ist mir aufgefallen.
Möglich. Ja, ich habe mir ja sagen lassen, dass es eigentlich besser ist, wenn man positiv durchs Leben geht und sich auf die Dinge konzentriert, die man gut findet. Vielleicht wäre es ein guter Ausgleich für mich, mal Liebeslisten zu machen. Ich habe das Gefühl, diese Hasslisten sind so ein bisschen ein Ventil. Ich lasse das alles raus, gerne im Internet, und dafür bin ich dann im echten Leben sehr friedlich und umgänglich. Ich habe es mal probiert, ich habe einmal so eine Liebesliste gemacht und die Leute haben gesagt, was ist jetzt los? Ich erkenne ihn nicht wieder, und das war, glaube ich, sehr schlecht für meine Marke. Ich will, ich will so bleiben. Die Leute wollen ja immer das Gleiche, nur ein bisschen anders. Ich glaube, das war ein zu großer Schnitt in meinem Konzept.
Du hast uns jetzt alle Geheimnisse oder fast alle Geheimnisse, wie man erfolgreich auf YouTube wird, verraten. Jetzt kannst du mich über Bücher fragen, da kenne ich mich aus. Theoretisch weiß ich sogar, wie man Weltbestseller schreibt, allerdings nur theoretisch. Was willst du über das Schreiben und über Bücher wissen?
Ich will einiges von dir wissen. Was mich zum Beispiel im Moment stresst, ist, dass ich eben letztes Jahr das Buch hatte und dann im Jahr davor ebenso. Ja, 2017, 2018, genau. Und wie jetzt, ich habe kein Buchprojekt in Planung. Ist das schlimm? Werde ich demnächst untergehen? Wie regelmäßig sollte man deiner Meinung nach was veröffentlichen?
Naja, noch ist unser beider Markt ja primär der österreichische Markt, muss man realistisch sagen, und der ist einfach begrenzt. Okay. Der Buchmarkt ist leider insgesamt sehr abnehmend. Das heißt, es gibt einfach immer weniger Menschen, die sich Zeit nehmen, ein Buch zu lesen. Und entgegen allen Schönreden, dass es da gibt, ist das einfach so. Mhm. Das sieht jeder professionelle Autor an seinen Verkaufszahlen. Das heißt, ich würde mir überhaupt keinen Stress machen, jetzt jährlich ein Buch zu schreiben. Was du aber machen kannst, das mache ich zumindest, ich habe so eine Longlist. Das heißt, wenn immer mir eine Idee für ein Buch kommt, meistens beim Duschen oder auf der Toilette oder sonstigen wichtigen Aktivitäten, dann schreibe ich das in ein Buch hinein. Ich habe eine Longliste, die geht, glaube ich, um 20 da stehen Titel drauf, da stehen Ideen drauf und so hier und da in ruhigen Stunden setze ich mich dorthin und denke das ein bisschen genauer durch. Dadurch geht nie was verloren. Und manchmal kombiniert man dann auch Ideen miteinander. Also ganz wichtig ist, dass die Ideen nicht verloren gehen. Aber ich würde mir überhaupt keinen Stress machen. Der Markt ist auch nur in einem bestimmten Ausmaß aufnahmefähig.
Ja, das glaube ich schon. Ich will mir keinen Stress machen, aber die Sache ist, es gefällt mir halt auch irgendwie. Ich finde so eine Buchveröffentlichung etwas sehr Aufregendes und das Ganze drumherum ist auch sehr schön, dass man dann endlich was, an dem man lange gearbeitet hat, dass man das dann in die Welt tragen kann. Wo ich manchmal mit Autorfreunden darüber diskutiere, ist Hardcover oder Taschenbuch? Was ist schöner zu verkaufen? Oder was haben die Buchhändler lieber?
Naja, die Buchhändler haben natürlich den Hardcover lieber, weil sie mehr dran verdienen, ja. Übrigens auch wir Autoren. Österreich ist ja, der österreichische Leser ist ja insofern ein braver Käufer und Leser, weil er den Hardcover noch immer präferiert.
Ja, ebenso.
Das Taschenbuch ist eigentlich, also früher war es ja so, du hast quasi ein Hardcover-Buch gemacht und wenn das sehr erfolgreich war, konnte nach 3 Jahren das Taschenbuch kommen. Mhm. Je später das gekommen ist, umso erfolgreicher war der Hardcover. In dem Augenblick, wo das Taschenbuch gekommen ist, war der Hardcover tot.
Verstehe.
Jetzt Problem ist nur, der Taschenbuchmarkt ist tot. Es sei denn, so wie du bringst von Anfang an das Buch als Taschenbuch oder broschürt heraus. Aber an sich ein Buch ist halt ein Buch und das hängt von deinen Lesern ab. Der Vorteil des sozusagen des broschierten Buches ist ja, dass es deutlich billiger ist. Ja,
ja genau.
Und bei manchen ist halt schon der Preis ein Thema. Aber ich wollte dir noch eine Erfahrung von mir sagen, weiß nicht, ob die für dich passt. Ich habe ja auch das Glück, ich bin ja den untypischen Weg gegangen. Normalerweise, um ein erfolgreiches, eher Sachbuch zu schreiben, muss man schon irgendwie bekannt sein. Funk, Fernsehen, YouTube oder was auch immer. Da tut man sich deutlich leichter. Ja? Mhm. Ich gehöre zu den wenigen, die durch ein Buch bekannt geworden sind. Ja? Also der talentierte Schüler und seine Feinde vor 11 Jahren. Und dann war natürlich die Versuchung groß, da nach diesem großen Erfolg ein zweites anzuhängen. Mhm. Und wir hatten schon einen Titel und einen Cover und das war der talentierte Schüler und seine Freunde. Logisch.
Oh,
ja? Ich hatte damals einen ganz wichtigen Mentor, der überhaupt ein wichtiger Mensch in meinem Leben war, der Ernst Scholdern, der leider viel zu früh verstorben ist. Und mit dem bin ich so mit jeder Idee zu dem hingepilgert. Und der hat gesagt, mach das auf keinen Fall. Möchtest du eine Perlenreihe der Talentierte irgendwas machen? Und da war die Idee für mich eigentlich tot.
Ja.
Ich habe dann die Idee gehabt, das ist so wie mit deinen Love-Listen. Na gut, machen wir die Schule des Herzens. Darauf hat mein Verleger gesagt, und wer soll das kaufen? Ja. Damit war auch diese Idee tot. Okay. Aber dann hat mir mein Verleger, der Hannes Steiner, damals gesagt, pass auf, ich habe einen Titel, aber der ist so gut, das muss ein super Bestseller werden, wenn ich dir den gebe. Habe ich gesagt, her mit dem Titel. Und der Titel war Der verletzte Mensch. Mhm. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da mache, aber ich habe sofort verstanden, das ist ein genialer Titel. Ja. Habe dann ein Jahr lang daran gearbeitet und dann ist was sehr Erfreuliches passiert, nämlich, dass das zweite Buch erfolgreicher als das erste war. Was ich damit meine, und das ist jetzt kein Rat oder was, aber was ich an deiner Stelle schon nachdenken würde, ist, ob das Sinn macht, immer in derselben Tonalität drinnen zu machen. Zu bleiben und oder nicht einmal mit was ganz Neuem zu überraschen.
Mhm. Ja, das haben wir auch schon Gedanken gemacht. Auch ich habe so eine lustige Longlist, wo ich so Bücher, Ideen reinschreibe und manche sind sehr ähnlich zu dem, was bereits war und andere sind halt relativ anders. Ich versuche immer, wenn ich jetzt mal was ganz anderes wagen würde, wird das auf jeden Fall sehr zeitintensiver, als es bisher war. Und ich finde es ja immer schön, wenn man was macht, wo man schon so Ahnung hat, okay, ich weiß, wie das war, jetzt mache ich es halt, wie gesagt, nochmal nur anders. Aber ich weiß, was du meinst. Ich werde mir das aber aufheben.
Noch Fragen zu Büchern.
Was ist, hältst du es für sinnvoll, wenn ich an Verlag gleich mehrere Bücher umhänge und sage, ihr kauft jetzt alle 3?
Das hat Vor- und Nachteile. Du könntest dir das sicher leisten, weil Verlage, also das Schwierigste ist immer das erste Buch für jemanden. Ja? Mhm. Ein Verlag macht lieber das 5. Buch, selbst wenn es nicht mega erfolgreich ist mit einem bekannten Autor, okay, als das erste Buch, weil das Risiko mit einem Erstautor, dass das völlig abstürzt, der keine Community hat, sehr groß ist. Das heißt, bei dir spricht an sich nichts dagegen, immer unter der Voraussetzung, dass du mit dem Verlag zufrieden bist.
Ja, okay. Na, überlegen wir das. Wie gesagt, drüber schlafen. 2022 mache ich dann das nächste.
Okay. Also alle können mitbieten. Ich wollte ja noch was sagen, ich habe mich sehr professionell, also das ist ein Buchtipp, den ich dir geben kann. Das Buch heißt Bestseller, Bücher, die wir liebten und was sie über uns verraten, ist von einem deutschen Kulturjournalisten Jörg Magenau geschrieben, der eine wirklich spannende Analyse eigentlich des deutschen Buchmarktes seit 1945 primär macht, aber auch ein paar internationale Bestseller reinbringt.
Yeah.
Und es gibt jetzt nicht die Bestseller-Formel natürlich, aber es ist schon sehr interessant, wie viele unterschiedliche Aspekte vom Buchcover über den Titel, über das richtige Buch zur richtigen Zeit und so weiter da eine Rolle spielen.
Interessant. Danke für den Tipp. Ich finde sowas hier wirklich immer sehr, sehr spannend und wir werden mich sicher darüber informieren.
Vielleicht eine Geschichte, die ich in dem Buch drin steht, aber die ich durch meinen Verleger kenne. Mein Paulo Coelho, mit dem ich die große Freude habe, seit vielen Jahren befreundet zu sein und von dem ich mir auch einiges abgeschaut habe, obwohl er doch ein bisschen erfolgreicher ist mit 200 Millionen Büchern weltweit. Der ist letztlich im deutschsprachigen Raum mit dem Alchemisten berühmt geworden. Mhm. Ja? Und das ist für uns heute eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Wenn man sich aber das Originalcover des Alchemisten anschaut, dann ist das eigentlich ein ziemlich banaler Cover, nämlich eine Palme, ein kleiner Bub und ein Kamel. Okay. Ja? Dieses Buch hat am deutschen Markt in etwa 2000 Bücher verkauft. Ja. Der Alchemist von Paulo Coelho. Wahnsinn. Dann hat der Diogenes Verlag aber erkannt, dass das Buch ein Riesenpotenzial ist, hat die Rechte gekauft, hat ein Jahr lang mit National Geographic verhandelt, um diesen berühmte Bild mit dem blauen Beduinen da, mit diesen Wüstenmenschen, hat das denen abgekauft und das Buch ist ein Mega-Bestseller geworden. Wahnsinn. Dasselbe Autor, dasselbe Buch und da war es der Cover. Ja?
Das Cover, einfach der erste Eindruck. Interessant, dass man doch auch, aber ich versuche ganz oft mein eigenes Kaufverhalten zu beobachten und das ist schon, wenn irgendwie ein Buch ein schönes Cover hat, ansprechend, vielleicht auch gut in der Hand liegt, dann denke ich mir, ja, her damit.
Ja, oder ich bin dann mal weg vom H.P. Kerkeling, da muss man auch dazu sagen, er ist übrigens der zweite Autor, der eigentlich einen Mega-Erfolg über den Jakobsweg geschrieben hat. Der erste war ja der Paulo Coelho. Mhm. Also vielleicht wanderst du einmal um den Neusiedlersee oder irgendwas.
Ich habe schon gedacht, das wäre witzig, mal irgendwas, weil ich hier auch diese Einstellung habe. Also das würde mir nie einfallen. Es würde mir wirklich nur für ein Buch einfallen und ich glaube, wenn du schon so negativ an die Sache rangehst, kann das ja nur ein lustiges Buch werden.
Kann das nur ein lustiges Buch werden. Ja, zum Abschluss einige ganz kurze Fragen mit Bitten um kurze Antworten. Ja. Du bist ein mutiger Mensch, wenn du nach diesem Podcast morgen aufwachst und doppelt so viel Mut hätte wie bisher, welche Ziele würdest du dann für die nächsten 30 Jahre setzen?
Ich glaube, ich würde wirklich mehr zu so Castings gehen oder mich für irgendwas bewerben, seien es jetzt Filmrollen oder irgendwelche Moderationsjobs. Aber ich habe einfach diese Angst vor der Abweisung.
Ja, die haben wir alle. Was ist dein liebster Misserfolg, auf den du stolz bist?
Mein liebster Misserfolg sind, ich habe eine Zeit lang sehr viele Sketches geschrieben für YouTube und versucht irgendwie lustig zu sein, Sketch-Comedy, und das hat fast niemand geschaut. Ich finde es bis heute witzig, ich schaue mir es gerne an, aber ich bin auch der Einzige.
Was hast du dir je gekauft, das weniger als 100 Euro gekostet hat, aber dir trotzdem viel Freude gemacht hat?
Ich finde sowas wie Kinotickets, Theatertickets, Bücher. Ich finde das Wahnsinn, dass das eigentlich alles relativ günstig ist und dann doch so lange bei einem bleiben kann. Ich habe jetzt kein konkretes Stück oder konkretes Buch, aber ich finde das absolut fantastisch. Du kannst ein Buch kaufen um 9,99 oder 20 Euro und das begleitet dich vielleicht dein Leben lang.
Du kommst aus dem Burgenland, du hast in Wien gelebt und lebst jetzt wieder in Wien, aber auch in Berlin. Wenn man dir anbieten würde, kostenlos riesige Plakate von den Stadteinfahrten von Wien und Berlin aufzustellen, welchen Text würdest du draufschreiben?
Welchen Text würde ich draufschreiben? Ich glaube, bei Berlin, was mich in Berlin gestört hat, ist, dass die Leute so super offen sind und so gerne quatschen. Und ich würde in Berlin schreiben, seid nicht so offen. Oder wobei, nein, man fährt ja rein. Ich würde schreiben, Achtung, die Leute werden dich ansprechen, wenn du in der Supermarktkasse stehst. Und in Wien würde ich schreiben, dass die Leute sind einfach unfreundlich und ein bisschen asozial. Seid gewarnt. Aber finde ich super.
Ja, der echte Wiener.
Genau.
Letzte Frage, was ist der schlechteste Rat, den du YouTubern geben kannst?
Entspannt euch, macht's nicht so regelmäßig Videos. Es ist egal, ein Video im Jahr reicht vollkommen. Nicht am Ball bleiben, nicht zu hohe Ziele setzen.
Okay. Hast du noch eine Frage an mich, die du loswerden willst, ohne schlafen zu können, wenn du sie los wirst?
Was mich interessiert bei Menschen generell, die schon lange erfolgreich sind und auch weiterhin tätig sind und regelmäßig arbeiten an neuen Projekten, ist, wann, glaubst du, weiß man, okay, es ist jetzt genug, ich kann jetzt zufrieden sein mit meinem Lebenswerk. Glaubst du, kann man so einen Punkt erreichen?
Also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich 4 Jahre die Wahlzellmeetings im Stift Melk gemacht habe, wo 7 Nobelpreisträger, Dalai Lama, Paulo Coelho, Isabel Allende, und da habe ich gemerkt, dass viele von denen waren 70, 80, ja. Mein persönlicher spiritueller Mentor, der Benediktiner Mönch David Steindl-Rast, der ist jetzt, glaube ich, 93. Das sind Menschen, die brennen für etwas. Ja. Ja. Das sind eigentlich meine Vorbilder. Ja. Mhm. Also ich sehe eher den Schauspieler, der auf der Bühne stirbt, oder oder bei mir als Autor noch immer, wenn einige zumindest zu einer Lesung dann kommen, wenn ich 100 bin, und dann irgendwie dort sanft so entschlafen auf der Bühne oder so. Also ich glaube, es geht um dieses Feuer und das hat mit dem Alter wenig zu tun, dass dieses Feuer weiter brennt. Ja, und solange das Feuer brennt, dann sollen wir es machen. Schwierig wird es, glaube ich, die Leute, die nicht erkennen, dass ihre Zeit vorbei ist. Ja?
Okay. Also ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn du das selbst quasi nicht merkst oder nicht merken willst. Aber das finde ich schön zu hören, weil ich würde ebenfalls, es ist ebenfalls mein Traum, also mein Traum, auf der Bühne zu sterben. Ich würde gern sehr aktiv bleiben. Ich glaube, dass das ein Geheimnis sein kann, wenn man lange den Antrieb hat, um noch so ein bisschen länger am Leben festzuhalten.
Ja, dann wünsche ich dir noch viel Energie und uns beiden und vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, ich habe das Gespräch sehr angenehm und vor allem für mich sehr lehrreich gefunden. Also ich hoffe, Sie haben auch was gelernt dabei. Vor allem über YouTube. Also immer wieder probieren, warten, ob es was wird und zu glauben, dass man nur ein, zwei Videos auf YouTube schalten muss und schon ist man ein großer Star, das dürfte nicht so sein. Sein Rat oder fast seine Mahnung, immer einen Plan B zu haben und unter Anführungszeichen auch was Ordentliches im Leben zu lernen und zu machen, das sollte man sich, glaube ich, schon zu Herzen nehmen. Für mich war auch interessant die Finanzierung, dass selbst ein österreichischer Superstar wie der Michi Buchinger von den Einschaltungen von Werbung auf seinen YouTubes eigentlich nicht besonders gut leben könnte, sondern dass es die Unternehmenskooperationen sind und seine Kabarettauftritte, die sozusagen das Geld in die Kasse spülen. Also das sollten sich auch alle merken, die vielleicht nur aus monetärer Motivation versuchen, ein YouTube-Star zu werden. Interessant habe ich auch gefunden, dass er uns dieses Making-of seines ersten Videos über Facebook, was wäre, wenn Facebook die reale Welt wäre. Erstens, wie es zustande gekommen ist. Zweitens, dass er nie gedacht hat, dass das ein großer Erfolg wird, aber dass man nicht vergessen darf, dass natürlich das Jahr 2010 noch ein ganz anderes Jahr war und wie schnell sich eigentlich die Dinge entwickeln und wie sehr Facebook mittlerweile zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Mein Freund Klaus hat ja auch eine kurze psychoanalytische Fernanalyse über ihn gemacht und die hat, glaube ich, sehr den Punkt getroffen, dass es ihm, glaube ich, gelingt, dieses Anderssein zu thematisieren und Menschen klarzumachen, dass jeder ein bisschen anders ist, aber dass man aus dem Anderssein viel machen kann. Ja, ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen gefallen. Sie haben auch ein bisschen was gelernt aus einer anderen Welt, aus der digitalen Welt, aus der Welt der YouTuber. Und ich freue mich, wenn Sie meinen Podcast weiterempfehlen und ihn abonnieren. Vielen Dank für Ihre Zeit.